Anfang. Lass uns dazu aufstehen. Danke dir, Herr, dass du uns heute diese Möglichkeit schenkst, in dein Wort hineinzuschauen, zusammen. Ich danke dir, dass du auch viele hierher gebracht hast, die hören wollen, was du uns zu sagen hast. Und ich bitte dich, Herr, dass du selbst durch dein Wort zu uns sprichst. Ich bitte dich, dass du mir hilfst. Du weißt, wie es mir geht, und ich bitte dich einfach, dass du heute deinen Segen gibst. Hilf uns, dein Wort zu begreifen, zu beherzigen und unser Leben aufzunehmen. Bitte segne jeden, der heute hier ist, und auch jeden, der nicht hier sein konnte, weil er vielleicht krank ist oder irgendwie verhindert. Ich bitte dich, dass du allen deinen Segen gibst. Danke, Herr, dass du da bist. Amen. Psalm 49 ist ein etwas düsterer Psalm, würde ich sagen. Ja, ausgenommen mit ein paar so hellen Aufleuchten, aber sonst ist das ein düsteres Thema, das aber uns eigentlich alle betrifft. Ja, keiner kann da sich irgendwie verstecken vor. Ich werde ihn einmal durchlesen, erst einmal. Psalm 49, dem Vorsänger von den Söhnen Korahs, ein Psalm. Hört dies, ihr Völker alle, hört doch auf, ihr Bewohner der Welt, ihr Menschenkinder und Herrensöhne, alle miteinander, reich und arm. Mein Mund soll Weisheit reden und das Denken meines Herzens verständig sein. Ich will mein Ohr zu einer Gleichnisrede neigen und beim lauten Spiel mein Rätsel eröffnen. Warum sollte ich mich fürchten zur bösen Zeit, wenn mich die Missetat meiner Verfolger umringt? Sie verlassen sich auf ihr Vermögen und prahlen mit ihrem großen Reichtum. Und doch vermag kein Bruder, den anderen zu erlösen. Er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen. Er muss davon abstehen auf ewig, damit er für immer leben könnte, die Grube nicht sähe. Denn er sieht ja, dass die Weisen sterben, der Tor und der Narr kommen miteinander um und müssen ihr Vermögen anderen überlassen. Ihr Trachten ist, dass ihre Häuser ewig bestehen sollen, ihre Wohnungen auf alle Geschlechter hin. Sie nennen Ländereien nach ihrem Namen. Aber der Mensch in seiner Pracht bleibt nicht, er gleicht dem Vieh, das umgebracht wird. Dieser ihr Weg ist ihre Torheit, und doch haben ihre Nachkommen Wohlgefallen an ihren Worten. Herdenweise sinken sie ins Totenreich hinab, der Tod weidet sie, und die Redlichen werden am Morgen über sie herrschen. Das Totenreich verzehrt ihre Gestalt fern von ihrer Wohnung, aber Gott wird meine Seele aus der Gewalt des Todes erlösen, denn er wird mich aufnehmen. Fürchte dich nicht, wenn einer reich wird, wenn die Herrlichkeit seines Hauses groß wird, denn bei seinem Tod nimmt er das alles nicht mit. Seine Herrlichkeit fährt ihm nicht nach. Denn er preist sich glücklich, solange er lebt, und man lobt ihn, lobt dich, wenn es dir gut geht. Bis auch er hingehen wird zum Geschlecht seiner Väter, die in Ewigkeit das Licht nicht sehen. Der Mensch, der in seiner Pracht lebt und doch ohne Einsicht ist, er gleicht dem Vieh, das umgebracht wird. Ich denke, bei so einem Psalm bleiben sehr viele Fragen offen. Es ist etwas brutal, würde ich sagen, diese Aussagen. Aber ich sage, der Tod ist brutal. Und es wird keinen Menschen geben, der sich davor irgendwie freimachen oder loskaufen wird können. Als mein Schwiegervater starb und dann fragt einer seiner Urenkel bei seiner Mutter: Mama, warum ist denn der Alte gestorben? Und dann erklärt sie: Gott hat für jeden einen Strich gemacht, und wenn man bis zu diesem Strich kommt, dann muss man sterben. Naja, nach einem Überlegen, dann fragt er: Mama, hat Gott auch für dich einen Strich gemacht? Ja, aber du gehst da nicht hin. Aber das wird so nicht funktionieren. Wir werden alle zu diesem Strich, zu dieser Grenzlinie gehen. Ja, und das ist etwas, was jeden Menschen trifft, und die Erfolgsquote vom Tod ist 100%. Es ist wirklich etwas, was garantiert funktioniert. Es sei denn, wir nehmen da wiederum Elia und den Henoch raus. Ja? Aber in all der Menge der Menschen ist das eine Winzigkeit. Der Tod ist etwas, was uns auf jeden Fall trifft. Es jeden Menschen trifft. Und wir werden uns davor nicht loskaufen können. Und angesichts dieser dieser Tatsachen, wenn man das so liest, dann ist doch eigentlich nur Resignation, oder? Da bleibt doch nur ein Verzagen. Was kann man denn da machen, wenn jeder muss sterben, ja? Und das steht hier so, als ob unweigerlich alle das Gleiche trifft. Aber wir hatten im letzten Psalm, im letzten Vers des letzten Psalms, also Psalm 48, da stand eine Aussage, die, finde ich, genial ist. Genial für uns, genial für jeden, der sich Christus also hingegeben hat oder Christus als seinen Erlöser kennt und weiß. Vers 15 aus dem Psalm 48. Dass dieser unser Gott, das geht da erstmal davor, ja, beachtet ihre Bollwerke, durchschreitet ihre Paläste, damit ihr es erzählt im künftigen Geschlecht, dass dieser Gott unser Gott ist, für immer und ewig. Er führt uns über den Tod hinaus. Das ist eine Aussage, die uns eigentlich fast fliegen lässt, ja, angesichts dieser Sachen, die wir hier gelesen hatten. Dieser Gott ist unser Gott für immer und ewig. Er führt uns über den Tod hinaus. Und ich denke, das ist etwas, was wir angesichts des Ganzen, wenn wir es betrachten, uns sehr, sehr große Sicherheit geben muss. Wir müssen, denke ich, uns daran festhalten. Oder das muss uns Mut machen. Das muss uns wirklich beflügeln, wenn wir sowas wissen und an dieses glauben, dass unser Gott, auf ewig ist, für immer und ewig. Und wer diese Grenzlinie in seinem Leben, in seinen Entscheidungen, in seinem Denken nicht beachtet, diese Grenzlinie des Todes, wer so lebt, dass er das nicht beachtet, dass ich muss irgendwann sterben, ja, er ist ein Narr, ein Tor, sagt es die Schrift. Und wie viele Menschen leben so, häufen an. Ja, das ist eigentlich normal, dass wir immer noch mehr haben wollen. Wir haben so viel und trotzdem haben wir zu wenig. Oder ist jemand heute wirklich wunschlos glücklich? Ich danke Gott für das, was ich habe. Ich will nichts mehr. Ich brauche es nicht. Obwohl wir es nicht brauchen. Aber jeder von uns ist, man hat Wünsche, ja, man will noch dies und jenes erreichen. Man hat vielleicht doch noch ein bisschen zu wenig und man will mehr haben. Und so ist das leider auch bei uns, auch bei mir, immer noch zu wenig. Aber dieser Psalm, der zeigt ganz klar, dass diese Schätze der Welt, ich sag mal, das Vermögen, das hier so steht, ja, der Reichtum, wir werden nicht überleben, weil wir reich sind. Und wir werden nicht länger leben, weil wir reich sind. Und auf gar keinen Fall werden wir uns loskaufen können von dem Tod, dass wir nicht sterben. Nun, der Psalmist schreit hier förmlich, ja, aus Psalm 49, von 1 und 2, dem Vorsänger von den Söhnen Korahs, einen Psalm. Darüber werde ich nichts sagen, das ist oft, kommt das vor, also ist nicht neu. Aber Vers 2, hört dies, ihr Völker alle, horcht doch auf, ihr Bewohner der Welt. Er schreit förmlich dieses hinaus, er will gehört werden. Es ist wichtig, was ich euch zu sagen habe. Es ist so wichtig. Und wir wissen, dass Menschen, die leben so für sich her, es wird schon irgendwie, und wenn ich irgendwann mal sterbe, dann werde ich, also da werden wir uns sowieso alle treffen vor Gott und dann werden wir noch sehen, wie es wird. Ich habe noch vor kurzem mit meinem Kollegen gesprochen, wir kamen so auf dieses Gespräch mit dem Tod und so weiter. Und er sagt auch, der ist gläubig, ja, er glaubt an den Himmel, nur an die Hölle nicht. Ja, das ist so Glaube, wie man sich den selbst macht, so sagte ich ihm auch. Du glaubst so, wie du willst eigentlich. Aber ich muss sagen, jeder von uns glaubt, wie er will. Jeder von uns. Entweder er entscheidet sich so zu glauben, wie die Schrift sagt, oder er glaubt anders. Also jeder glaubt, wie er will. Und genauso auch mein Kollege jetzt in diesem Fall. Er glaubt oder ist gläubig, er glaubt, dass es einen Himmel gibt. Er glaubt nicht an die Hölle. Er glaubt, dass er in den Himmel kommt und so weiter. Ja. Aber lebt ziemlich sorglos. Wir haben so ganz kurz darüber gesprochen. Ich sage eigentlich in meinen Augen, so wie ich es verstehe, hast du nicht den rettenden Glauben. Du hast einen teuflischen Glauben. Ich weiß nicht, das ist vielleicht ein bisschen hart gewesen, aber die Bibel sagt ja, du glaubst, dass es einen lebendigen Gott gibt, tust gut daran, die Teufel glauben es auch und zittern. Ja, das ist der Glaube, der teuflisch ist. Aber wenn wir den rettenden Glauben haben, dann wissen wir ganz genau, dass dieser Gott uns über den Tod hinaus führen wird. Und dieser Psalmist schreit hier die Menschen ruft ja ganz laut, hört doch, horcht doch auf, ihr Bewohner der Welt, ihr Menschenkinder und Herrensöhne, alle miteinander, reich und arm, es trifft alle. Es geht jeden was an und keiner kann zu beschäftigt sein oder kann zu arm sein, was auch immer. Es spielt gar keine Rolle, was für einen Stand der Mensch hat, in welchem Stand er lebt, gesellschaftlich gesehen, es ist für jeden. Der Psalmist ruft es zu allen. Und er sagt hier, mein Mund soll Weisheit reden und das Denken meines Herzens verständig sein. Ich will mein Ohr zu einer Gleichnisrede neigen und beim lauten Spiel mein Rätsel eröffnen. Er sagt nicht nur, dass er Weisheit sprechen will, er hört auch. Und das, denke ich, ist etwas, was wichtig ist für jeden, der gehört werden will, muss auch hören. Also wenn ich zu euch spreche, dann muss ich als erstes hören können. Weil es zeigt eigentlich einen Weisheitsstand. Ja? Wenn ein Mensch viel weiß, dann sagt er nicht nur viel, dass er viel weiß, sondern er erkennt, dass er eigentlich noch wenig weiß. Und er hört. Er hört selber auf das, was er noch nicht weiß. Und das ist wichtig, zu lernen von ihm. Er sagt, ich will mein Ohr zu einer Gleichnisrede neigen und beim lauten Spiel mein Rätsel eröffnen. Es ist nicht nur ein tiefes Überlegen, es ist eine Offenbarung von Gott gewesen für ihn, dass er es verstanden hat, worum es geht. Und er macht den Menschen es so, so sehr wichtig, diese Sache des Lebens. Und er erkennt selbst, dieser Psalmist erkennt selbst, warum sollte ich mich fürchten zur bösen Zeit, wenn mich die Missetat meiner Verfolger umringt. Manchmal ist es ja wirklich so, dass Menschen, die Ansehen haben, die vielleicht auch Wohlstand haben, sehr reich sind, dass sie vielleicht einen bedrängen. Die haben irgendwo was zu sagen. Und komischerweise ist das, meine ich so, in Russland gerade der Trend, dass Menschen, die sehr, sehr reich sind, vielleicht sogar unehrlicher Art Reichtum besitzen, irgendwann in die Politik gehen, weil das irgendwo Macht ausüben ist. Das ist etwas, was man sich wünscht, dass man über die andere verfügt, ja? Irgendwo Macht ausüben. Und dann kommen solche wirklich in die Macht zum Regieren. Und dann hat man diese Situation. Ja? Dann hat man diese Situation, dass Reiche quasi Verfolger werden, Bedrücker werden. Nun, natürlich können wir nicht sagen, dass Reichtum immer nur verwerflich und schlecht war. Wenn wir jetzt zum Beispiel lesen von Abraham. Abraham war sehr, sehr reich geworden. Nur wir lesen von ihm, dass Gott ihn reich gemacht hat. Und nicht immer ist das so, dass der Mensch sich an den Reichtum so hängt, dass er sich darauf verlässt. Und das ist alles das Wichtigste. Wir wissen von Abraham einfach als ein Beispiel, dass er Gott liebte. Und weil er Gott liebte und ihm glaubte, wurde dieser Glaube ihm zur Gerechtigkeit. Und Abraham ist ein Musterbeispiel für Reiche, die arm sind. Ja, er ist zwar reich, aber er ist reich in Gott. Und wenn Menschen ihr eigentlich alles, was sie wollen, alles, was sie tun, geht nur in eine Richtung, das Reichtum anzuhäufen, dann, also die Bibel sagt immer wieder, dass das sehr, sehr verwerflich ist. Jesus selbst sagt, ja, von dem, das Gleichnis von dem Toren, der viel, viel hatte, eine ganz große Ernte, und dann sagt er, was soll ich machen mit dem Ganzen? Und dann, ich weiß, ja, ihr kennt ja dieses Gleichnis, dass ich meine Scheunen abbreche, neue baue, größere baue, alles einsammle, einspeichere, und dann sage ich zu meiner Seele, iss und trink, sei zufrieden, du hast jetzt für viele Jahre ausgesorgt. Und Gott sagt, du Narr, denn heute Nacht wird man von dir die Seele fordern. Und für wen bleibt das alles, was du hier angehäuft hast? Und genau das ist diese Situation in diesem Psalm. Man häuft auf, aber es bleibt für die anderen. Das hilft einem nicht. Sie verlassen sich auf ihr Vermögen und prahlen mit ihrem großen Reichtum. Und doch vermag kein Bruder, den anderen zu erlösen. Er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen. Er muss davon abstehen auf ewig, damit er für immer leben könnte, die Grube nicht sehe. Und das ist, wenn man, die Bibel spricht, dass man töricht ist, ja? Wenn man nicht nachdenkt über das, was wirklich wichtig ist. Wenn man sich an dieses Irdische und große Irdische so sehr bindet, dass das eigentlich den Sinn des Lebens ausmacht. Das ist alles. Und je mehr ich habe, desto besser. Und ich habe immer noch nicht genug. Noch mehr ist noch besser. Es wäre immer noch besser. Und eigentlich muss man sagen, es ist doch eine kleine Dummheit. Ja? Wenn man, weil jeder weiß, dass der Mensch muss sterben. Und wenn ich so viel aufgehäuft habe, angehäuft habe, wohin damit später? Wenn ich sterbe, kann ich nichts mitnehmen, selbst wenn ich die Faschen voller Geld mitbekomme. Trotzdem bleibt es hier. Trotzdem wird das alles hier bleiben. Aber das ist, wenn der Mensch nicht diese Einsicht hat, und das ist das Problem unserer Zeit, das Problem, das dieser Psalmist gesehen hat. Und doch vermag kein Bruder, den anderen zu erlösen. Wenn dieses alles wenigstens helfen würde, jemanden zu erlösen, auszukaufen von dem Tod, dass der nicht stirbt. Ja, aber es bringt ja alles nichts. Selbst das Geld der ganzen Welt und was weiß ich alles, das könnte nicht reichen. Die ganze Erde könnte nicht reichen, einen zu erkaufen, dass der nicht stirbt. Der Tod lacht darüber. Ja? Er nimmt alle, er verschmäht keinen, ob er reich oder arm ist. Und dort im Totenreich, da liegen sie alle beieinander. Angesehenen oder die Bettler oder die, also alle liegen beieinander, alle gleich. Und das ist etwas, was man bedenken muss, wenn man in diesem Leben lebt. Und wir wissen doch, dass alle, die geboren sind, einmal sterben werden, es sei denn, sie haben eine neue Geburt und die müssen dann, oder der sagt das später, ja, Gott wird meine Seele aus der Gewalt des Todes erlösen. Er wird mich rausnehmen von dort. Und das ist etwas, was einfach gewaltig ist in diesem Psalm. Denn er sieht ja, dass die Weisen sterben, also auch dieser Reiche, dieser, der sich auf seinen Reichtum verlässt. Er sieht ja, dass die Weisen sterben, der Tor und der Narr kommen miteinander um und müssen ihr Vermögen anderen überlassen. Und wenn ich das doch von anderen sehe, dann muss ich doch eigentlich überdenken, was ist da nun wichtig? Guck mal, diese haben so viel gehabt, die haben sich darauf verlassen, es hat ihnen nichts gebracht. Bin ich dann klüger oder warum kann, das kann doch mich auch nicht retten. Also muss ich doch eigentlich zur Einsicht kommen. Und ich denke, wenn wir diese Sachen so lesen und überdenken oder nachdenken, wie viel mehr müsste uns das zur Not werden, zur eigenen persönlichen Not werden, wenn wir Menschen sehen, die verloren gehen, ja, die nicht gläubige Menschen sind, wie viel mehr müssen wir für sie beten, dass Gott sie rettet? Weil, gerade wenn dieses uns so ein bisschen aufrüttelt, ja, unser Dasein ist kurz und wir werden sterben müssen. Und auch sie werden sterben müssen. Ihr Trachten ist, dass ihre Häuser ewig bestehen sollen, ihre Wohnungen auf alle Geschlechter hin. Sie nennen Ländereien nach ihrem Namen. Sie wollen sich verewigen eigentlich. Sie wollen, dass ihr Nachkommen von ihnen immer noch was hat. Und wir wissen, es ist wirklich in der Geschichte so, dass wir jetzt zum Beispiel auch vieles aus der Schrift, also aus der Vergangenheit lernen. Von Menschen, die gelebt haben, die geglaubt haben oder auch nicht geglaubt haben, von denen geschrieben steht. Und wir können lernen von denen. Wir können wirklich von vielen was Gutes annehmen. Und viele Menschen, die wollen sich in dem verewigen, dass sie vielleicht irgendwie Denkmäler machen. Oder die bauen Schulen auf. Oder die bauen irgendwas auf, um sich einen Namen zu machen. Genauso wie es damals der Turm von Babel war. Die wollten sich einen Namen machen, die Menschen. Aber Gott hat es aufgehalten. Ihr Trachten danach ist, dass ihre Häuser ewig bestehen sollen. Und trotzdem, all dieses Wissen, all dieses Können, das Klugsein oder Törichtsein, nichts wird einen von dem Tod erlösen. Und wir sehen, dass es wie so ein, ja, das zieht einen einfach da rein, in dieses Unweigerliche. Aber der Mensch in seiner Pracht bleibt nicht. Er gleicht dem Vieh, das umgebracht wird. Ich denke, dieses ist so eine Stelle, die schon schlimm klingt. Der Mensch in seiner Pracht bleibt nicht. Und wenn er tot ist, dann ist es genauso wie ein Tier, das getötet wird. Keiner von beiden kann irgendwas machen, keiner kann zurückkommen, beide sind nur tot. Aber herdenweise sinken sie ins Totenreich hinab, der Tod weidet sie. Und hier wird diese Umkehr, ja, wo die Menschen, es geht ja hier eigentlich um die Reichen oder die auf ihr Vermögen gebaut haben, sehr viel Menschen mit Einfluss, Menschen, die vielleicht andere irgendwie angeleitet haben. Und hier steht, herdenweise sinken sie ins Totenreich hinab. Und der Tod weidet sie nun. Und das ist so schlimm, ich jetzt dieses lese, ich finde das wirklich schlimm, was passiert. Wenn der Mensch, er hat gelebt, er hat gewirkt, er hat viel gewollt und vielleicht auch viel erreicht. Und dann muss alles bleiben und er geht. Und der Tod weidet sie. Und der nächste Satz, und die Redlichen werden am Morgen über sie herrschen, kann ich einfach nur so sagen, das verstehe ich einfach nur so, dass es wird alles umgekehrt. Oder es wird so eine Erklärung gesagt, also die Bösen oder so, die herrschen bis zum Abend. Und nachts werden sie sterben und morgens sieht alles anders aus. Morgens haben sie nichts mehr zu sagen. Da sind die Redlichen eigentlich die, die was sagen können. Das Totenreich verzehrt ihre Gestalt fern von ihrer Wohnung. Es sind fast makabre Bilder, die hier sind, aber das ist Tatsache. Das ist etwas, was wirklich mit Menschen, mit den Seelen oder ja, mit den Menschen, mit den Körpern passiert. Und das will aber der Mensch gar nicht so darüber nachdenken. Ich genieße, solange ich kann, später, das wird später. Ja, später, da kann ich ja eh nichts machen, aber das wird später. Aber jetzt will ich genießen, jetzt will ich so leben, wie ich will. Und das zeigt eigentlich so sehr dieses Törichte in Menschen. Und der Psalmist sieht sich ja eigentlich in diesem auch so, dass er da hinkommt. Ja, er wird ja auch sterben, das trifft ihn ja genauso. Also, der Tod wird ja ihn auch nicht verschmähen. Und da ist aber dieser Lichtblitz. Aber Gott wird meine Seele aus der Gewalt des Totenreiches erlösen, denn er wird mich aufnehmen. Und hier denke ich gerade wieder an diesen Vers aus Psalm 48. Er führt uns über den Tod hinaus. Und das ist etwas, was uns, denke ich, getrost sein lässt. Sollten wir sterben, sollte das vor uns liegen, dass wir sterben müssen, dass wir wissen, dass wir in den Armen Gottes sind, dass er uns über den Tod hinaus führen wird. Und das ist so tröstlich. Wir haben ja vor kurzem meine Mutter beerdigt oder unsere Mutter beerdigt. Und das ist etwas vielleicht, weil er so nah war. Ja, das ist ja, Menschen sterben ja permanent, auch jetzt im Moment stirbt jemand irgendwo. Das geht ja jede Sekunde ein paar Leute und so, das geht ganz, ganz schnell. Aber nicht immer trifft es so einen nahen Menschen. Ja? Und dann geht es einem auch irgendwo tief ans Herz, oder wie soll ich das sagen? Und als ob die Gedanken ein wenig näher sind. Und wie gut ist das, wenn man wissen darf, wenn der Mensch ruhig sein konnte, ich gehe nach Hause. Ich weiß, ich bin in Gottes Armen, in Gottes Händen. Ich weiß, ich gehe nach Hause. Und sich nicht fürchten muss vor diesem Übergang, vor diesem schlimmen, alles zerreißenden, kaputtmachenden Tod. Aber Gott wird meine Seele aus der Gewalt des Totenreichs erlösen, denn er wird mich aufnehmen. Ich denke, das müssen wir ein bisschen auf uns wirken lassen. Wenn wir wissen, dass wir Todeskandidaten sind, unweigerlich, dann wissen wir aber auch, oder wir glauben daran ganz fest, dass Gott uns über diesen Tod führen wird. Fürchte dich nicht, wenn einer reich wird, wenn die Herrlichkeit seines Hauses groß wird, denn bei seinem Tod nimmt er das alles nicht mit. Seine Herrlichkeit fährt ihm nicht nach. Denn er preist sich glücklich, solange er lebt, und man lobt dich, wenn es dir gut geht. Bis auch er hingehen wird zum Geschlecht seiner Väter, die in Ewigkeit das Licht nicht sehen. Wenn wir manchmal so vielleicht so ein bisschen neidisch sind auf Menschen, die wirklich viel haben, vielleicht merkst du diesen Gedanken an dir. Wenn du, oder ich, manchmal habe ich auch so, wenn man irgendwelche Not hat wegen irgendwas, man braucht für irgendwas nötig Geld, und dann denkt man, na also der von irgendjemandem, der viel Geld hat, der muss sich diese Sorgen nicht machen. Ja. Der kauft sich's oder was auch immer. Das ist für ihn kein Problem. Aber wenn er doch alles hat, so müssen wir sehen, dass er trotzdem nicht glücklich ist deswegen. Und vielleicht ist das ein kleines Glück für uns, wenn wir durch unsere Arbeit und Mühe uns ein bisschen was leisten, manchmal leisten können. Es sind Glücksmomente irdischer Art, aber Glücksmomente, die wir haben, die gut sind, finde ich. Die uns auch irgendwo nach irgendwas streben lassen. Aber wir, noch viel mehr Gewinn ist es, wenn wir zufrieden und dankbar sein könnten für das, was wir haben. Denn das ist eigentlich das, was wir aus der Bibel verstehen. Es ist ein großer Gewinn, zufrieden sein und dankbar zu sein für das, was wir haben. Und der letzte Vers: Der Mensch, der in seiner Pracht lebt und doch ohne Einsicht ist, er gleicht dem Vieh, das umgebracht wird. Möge Gott uns in dem Nachdenken, im Nachdenken segnen, dass wir über unser Leben selbst ernstlich nachdenken, dass wir Einsicht haben. Jesus selbst sagt: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, aber die Seele nicht töten können. Er sagt noch weiter: Fürchtet aber den, der die Seele und den Leib in der Hölle in die Hölle werfen kann. In Jesaja 51, Vers 12, da steht: Ich bin euer Tröster. Wer bist du denn, dass du dich vor Menschen fürchtest, die doch sterben, und von Menschenkindern oder vor Menschenkindern, die wie Gras vergehen? Es ist wichtig für uns zu begreifen, dass das Leben kurz ist. Auch wenn es so lange dauert, wie meine Oma gelebt hat, 102 Jahre, oder vielleicht noch wie manch ein anderer, so ist es trotzdem kurz. Im Vergleich zur Ewigkeit, es ist kurz. Und dann müssen wir überlegen und bedenken, was machen wir mit unserem Leben? Jesus sagt immer wieder, sorgt euch um nichts, wenn ihr anzuziehen und zu essen habt, das reicht. Aber wir wollen immer mehr. Der Herr segne uns, wenn wir nachdenken über dieses düstere Thema. Düstere, weil es uns alle trifft, aber ein schönes Thema, wenn wir heimgehen. Wenn wir wirklich wissen, dass Gott uns über den Tod hinausführt. Wenn wir wissen dürfen, dass er uns in seinen Händen hält. Und das ist etwas, was uns Trost gibt, was uns wirklich viel Kraft gibt. Der Herr segne uns. Amen.